Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hallöchen, hereinspaziert, herzlich willkommen zu Nachholspiel, großes Staffelfinale, möchte man sagen, 2020, die letzten Schritte in diesem Jahr, auch für Nachholspiel.
Staffelfinale, ein bisschen was kommt ja noch, ne?
Ja, ein bisschen kommt was noch, aber du weißt ja, in der letzten Staffel kommt dann, oder im Finale kommen ja dann nochmal die richtig dramatischen Kehrtwendungen und der große Twist am Ende. Wir sind sehr gespannt, was heute auf uns zukommt. Mario sehen wir auf einem ganz, ganz kleinen Bildschirm. Du stehst vor dem
Du stehst vor dem
Adventskalender. Ich bin ja heute bei Olli, weil mein WLAN letzte Woche so ein bisschen nach Waschmaschine geklungen hat. Und ihr habt wahrscheinlich schon den Adventskranz zu Hause auf dem Küchentisch stehen oder Wohnzimmertisch, denn morgen ist der erste Advent.
Yay!
Ich freue mich.
So. Man merkt, wir freuen uns vor allem, dass die Verbindung stand jetzt etwas besser steht. Wobei, man muss sagen, einige von euch haben mir Feedback oder haben uns Feedback geschrieben. Ganz ehrlich, so klingt das bei MML ständig. Da habe ich dann kurz in mich hineingelacht und dann gab es auch sofort einen Anruf vom Kollegen Vogelsang. Der hat mir aber ein, zwei ganz gute Tipps gegeben, wie wir es vielleicht noch verbessern können. Danke, Lukas, dafür. Und auch danke für eure Nachrichten, dass es ja nicht so schlimm ist, dass der Inhalt wichtiger ist als die Verpackung. Meine Oma hat immer gesagt, wenn der Inhalt schon nicht stimmt, muss wenigstens die Verpackung glänzen. Ja. Schön ist natürlich, wenn alles funktioniert und alles stimmt. Ja, Folge 66.
Jungs, ich muss euch erstmal kurz noch was anderes erzählen. Ja. Sorry, dass ich da reingrätsche. Ich sehe euch da gerade schön gemütlich sitzen bei Olli im Wohnzimmer. Natürlich sehe ich euch nur auf dem Screen hier. Aber ich muss sagen, ich stecke in einem kleinen Dilemma und ich brauche eure Hilfe. Es ist Folgendes passiert. Also, das hat jetzt damit mit der Folge nichts zu tun, aber es ist wichtig. Ich bin als Kind bin ich ein einziges Mal mit einem Bundesliga-Profi eingelaufen auf den Fußballplatz.
Was?
Das war 1996, als der VfB Stuttgart beim FC Lindenberg zu Gast war, mein Heimatverein, zum Vorbereitungsspiel. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war da natürlich mega stolz, mit einem Bundesliga-Profi einzulaufen und hab dem gesagt, boah, wie cool, dass der meine Hand hält. Die Hand, die wasche ich jetzt nicht mehr so schnell.
Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es geht.
Und jetzt ist das Dilemma, dieser Spieler war Thomas Berthold.
Ich wusste es, geil.
Was mache ich jetzt mit diesem Problem?
Was machst du mit deiner Hand?
Ich würde sagen, Hände waschen.
Ja, eben, gerade jetzt mit der Hygiene. Aber das Problem ist, es geht noch weiter. Oh. Vor 2 Jahren habe ich eine Sendung moderiert bei Eurosport, die hieß das Stream Team. Und zu Gast in dieser Folge, ich habe eine einzige Sendung moderiert. In dieser Folge war zu Gast Thomas Berthold. So, dann haben wir uns überlegt, Mensch, was machen wir jetzt? Da habe ich gesagt, ey, von mir gibt's da ein Foto mit dem von früher, als ich mit dem eingelaufen bin. Da hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt, das ist ein ganz cooles Foto. Da haben die anderen gesagt, komm, das stellen wir nach in der Sendung. So, und jetzt ist das Problem, ich habe jetzt 2 Fotos mit Thomas Berthold, wo er mir die Hand so wohlwollend auf die Schulter legt. Und jetzt, 2 Jahre später, kommt raus, dass der so ein Querdenker geworden ist.
Vielleicht war es ja schon immer. Aber dir geht's gut, oder? Also das hat jetzt nicht, ist jetzt nicht auf dich übergegangen?
Ja, es ist nicht so, dass meine Hand jetzt abgefallen wäre, wie bei Dumbledore im letzten Harry Potter Teil. aber es ist echt so. Ach, das ist einfach schade.
Bei Thomas Berthold möchte man nur sagen, wo sind die ganzen Hooligans, ne? Wie er selber gesagt hat.
Ich habe das auch alles angeschaut und habe mir gedacht, Mensch, da darf ich einmal in meinem Leben mit einem Weltmeister einlaufen. Und dann kommt 20 Jahre später raus, dass da was nicht stimmt mit dem.
Mario, ich glaube, er hatte einfach ein Kopfballduell zu viel. Also aber es ist ja auch logisch, oder? Wir haben irgendwie 80 Millionen Deutsche, der ein oder andere kippt dann halt mal um. Und ich meine, von den Thomas Bertholds dieser Welt oder dieses Landes gibt's halt dann doch ein paar 10.000. Klar, er ist halt einer der wenigen Prominenten, aber nur weil du prominent bist, heißt es ja nicht, dass du geradeaus denken kannst. Geradeaus laufen konnte, geradeaus denken, ja. Er denkt eher quer.
Ja.
Ja, der Meister der Querpässe.
Ja, das wollte ich euch bloß erzählen. Das
ist eine gute
tun,
Geschichte. Ich wusste
ja
das
wirklich.
Nicht.
Also ich habe mir das gestern gedacht, vorgestern oder so, irgendwann die letzten Tage halt, als dieses Video rauskam. Also es ist ja wirklich traurig.
Aber ja. du hast trotzdem in den Schlaf gefunden und konntest die Folge heute entsprechend vorbereiten.
Schwer, schwer.
Ich würde jetzt davon absehen, dass wir das Foto von dir und ihm irgendwie nochmal bei Instagram hochladen und ihn verlinken oder so. Weil ja, dann kommen wir, glaube ich, in so, ich meine, da können wir auch mal an dem Rand auch mal fischen.
Nee, besser nicht.
Aber ich glaube, nee.
Das machen wir auf gar keinen Fall.
Vielleicht sponsern uns dann Aluhüte oder so. Das muss auch nicht sein.
Nee, nee. Ja. Das machen wir gar nicht. Ich wollte euch das bloß erzählen, weil mich das echt geärgert hat. Was soll das denn? Aber gut, wir machen jetzt mal weiter mit dem, was wir heute eigentlich vorhatten, oder?
Ja, richtig, denn heute geht's um kein direktes Event, sondern wir sind ja jetzt Ende November, Hans hat's gesagt, erstes Adventswochenende. Und Ende November, ich glaube, da können sich die ganz Jungen unserer Zuhörer gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ende November war immer Zeit für eigentlich den wichtigsten Pokal im weltweiten Vereinsfußball, der aber jetzt so im Nachhinein irgendwie so ein bisschen an Wertigkeit, meiner Meinung nach jedenfalls, verloren hat. Mario, du hast die Folge vorbereitet, trotz deiner Thomas-Berthold-Albträume. Wie schätzt du denn das ein? Es geht heute um den Weltpokal.
Genau, so ist es. Es geht um den Weltpokal, beziehungsweise heute heißt ja eigentlich die FIFA-Club-WM, denn den richtigen Weltpokal, den gibt's schon gar nicht mehr. Und gleich zu Beginn, eins muss man sagen, die Club-WM 2020, die findet wegen Covid nicht statt. Die wurde verschoben auf kommendes Jahr. Also ist nicht so, dass wir jetzt gerade hier verpassen würden. Sie findet statt in der zweiten Heimat des FC Bayern in Katar.
Ja, ich weiß gerade nicht mehr wer, es tut mir leid. Ich finde das immer doof, wenn man...
Liebe Grüße an Marc Bärenbeck an
der Stelle. Ja, stimmt, wir hatten mal eine Folge zur WM in Katar. Ich finde das immer doof, wenn man Tweets zitiert und nicht mehr weiß, wer der Verfasser war. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, war es Peter Ahrens, war es Günter Klein, ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls hieß es nur Finale der Horm für den FC Bayern.
Ja, so kann man es sagen.
Kann man mittlerweile mal aufzählen, welche Sportarten Katar noch nicht ausgetragen hat? Mittlerweile machen die doch alles, oder?
Ja, klar. Ja, logisch. Ich meine, ganz viele Länder, viele Regionen wollen nicht Olympia oder Formel 1 oder irgendwas bei sich haben. Aus Nachhaltigkeitsgründen, aus Gewissensgründen oder organisatorisch-logistischen Gründen. In diesen Ländern, wenn der Scheich, der Emir, der Herrscher, die Herrscherfamilie sagt, wir machen das jetzt, dann machen die das auch. Da gibt's keine Umfrage wie hier in München, ob jetzt Olympia hier stattfinden soll oder nicht. Da wird nicht gefragt. Deswegen findet im Jahr 2021 dann auch die Club-WM statt, wie Mario
gerade schon gesagt hat. Genau, am 1. Februar nämlich, da geht's los. Aber für die Bayern übrigens erst ein bisschen später, weil der Champions-League-Sieger, der darf immer gleich im Halbfinale einsteigen. Also die Bayern starten da am 8. Februar, das Finale ist dann 3 Tage später. Und wahrscheinlich wird's wohl so sein, dass man da auch einen Bundesligaspielplan über den Haufen werfen muss, weil Bayern ja in der Zeit eigentlich auch spielen müsste. Ich glaube, wenn ich's richtig im Kopf habe, gegen Hertha und Bielefeld oder so. Ich habe es gestern gelesen, weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall muss man da irgendwas verlegen. Das ist natürlich nicht ganz optimal, aber...
Das war ja mit Liverpool im letzten Jahr nicht anders. Da wurde ja, glaube ich, sogar spekuliert, ob man die vierte Mannschaft darüber schickt oder die dritte zumindest. Ja, auch da, gerade jetzt unter Corona-Bedingungen, der Spielplan platzt aus allen Nähten.
Und Hans, du hast ganz richtig gesagt schon, der Wettbewerb ist in Europa nicht unbedingt so der wichtigste. Im Vergleich zu manch anderem Kontinent, sage ich jetzt mal, deswegen kommen wir da später noch drauf, aber das schon mal als kleiner Vorgeschmack. Übrigens, es gibt nur einen Verein, der es geschafft hat, 6 Titel zu erringen, das steht bei den Bayern ja auf dem Spiel, das war der FC Barcelona 2009, also es kann sein, dass
6 Titel in einer Saison quasi.
Ja, genau.
Was ist das also dann? Bayern, gibt es das Sextuple?
Sextuple.
Sollen wir die noch einmal durchgehen, die Titel?
Ja, komm, fang mal an.
Ich fang mal an, Champions League?
Meisterschaft?
Pokal?
Champions League sind 4.
Nee, Champions League Supercup. Olli schon raus.
Okay.
UEFA Supercup.
Ja, und der deutsche Supercup.
Ach Gott, ja.
Ja.
Okay, das so ist 5.
Ja. Und noch das offizielle Trainingsspiel. Alles haben sie gewonnen. Alles.
Ja, okay.
Abschlussspiel vor dem Champions League.
Also eine deutsche Mannschaft hat noch nie das Sextuple geholt.
Nee, nur der FC Barcelona einmal 2009 eben. Also, vielleicht wird da Geschichte geschrieben in Katar. Naja. Auf jeden Fall, Olli hat es vorhin schon gesagt, wir gucken auf den November und im November, beziehungsweise Herbst, Winter, sagen wir mal, es war nicht immer November, aber die meiste Zeit war eben der Weltpokal, als es ihn in dem alten Modus noch gab, im November, so auch im Jahr 2001. Damit fangen wir jetzt mal an, nachher gibt es dann noch einen bunt gemischten Topf an verschiedenen Fußballspielen, aber wir fangen an 2001, weil das für die Bayern-Fans eigentlich so das Spiel ist, das im Gedächtnis hängen geblieben ist. Das war der FC Bayern gegen die Boca Juniors in Tokio, also der Champions-League-Sieger, wie immer gegen den Sieger der Copa Libertadores aus Südamerika. Das war am 27. November 2001 und los ging's, ich habe nachgeschaut im Internet, ZDF hat übertragen, ab 11.13
Uhr. Oh. 11.13 Uhr, klassische Fußballzeit.
Ganz klar, ich weiß es sogar noch, weil ich damals in der Schule war und so schnell es ging nach Hause gerannt bin, nicht mal zu mir nach Hause, sondern zu Opa und Oma, die haben näher an der Schule gewohnt, dass ich das Spiel angucken kann. Und dann habe ich da ab 11.13 Uhr das Spiel verfolgt. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch daran erinnert, aber es war jetzt nicht so, dass da der Champions-League-Sieger der haushohe Favorit war, denn die Bayern waren da überhaupt nicht in Form. Die haben in der Bundesliga oder insgesamt Pflichtspiele, wie man sagt, davor dreimal nicht gewonnen und in den drei Spielen nur ein einziges Tor geschossen. Dazu kam, es waren nur 14 Feldspieler in Tokio dabei, weil alle anderen verletzt oder sonst was waren. Nicht dabei waren, Achtung, das sind jetzt die, die nicht dabei waren, Effenberg, Tarnath, Zickler, Salihamidžić, Santa Cruz, Scholl und Jeremies.
Ui, das ist Alter. Schon, das könnte schon die Startelf sein.
Krass.
Ja.
Und es war, glaube ich, auch saukalt, oder? Ich erinnere mich. Die haben, glaube ich, mit langen,
boah, das weiß ich nicht mehr.
Mit langen Trikots gespielt.
Also, das kann sein. Das weiß ich jetzt auch nicht
genau. Also, bei Marius' Großeltern war es bestimmt draußen kalt.
Bei mir war es super.
Im Allgäu.
Draußen kalt, drin warm. Du, Oma hat gekocht, ich habe Fußball geschaut, Opa auch Fußball, alles super.
Aber das heißt, okay, das heißt, du hast da jetzt wirklich noch aktive Erinnerungen. Ja, okay, wir reden ja später noch über einen anderen deutschen Weltpokalsieger, wo mein Herz näher dran ist. Aber war das für dich, als du das gesehen hast, war das, ja, bedeutsam? Also, war das für dich irgendwie, wow, wir können hier einen Titel holen? Oder war das nur so ein, ach, jetzt ist gerade mittags und ich schaue mir jetzt einfach Fußball an, weil es jetzt gerade läuft?
Für mich war das damals brutal wichtig. Das war aber ganz komisch. Ich glaube, es lag eher daran, dass einfach jedes Bayern-Spiel als Kind für mich sehr wichtig war. Und dann gab es eben nur dieses eine Finale, das 2001er Finale, das ich bis zu dem Zeitpunkt kannte, dass Bayern halt gewonnen hat, also die Champions League. Und dementsprechend hatte ich auch noch nie einen Weltpokal erlebt mit Bayern. Und damals war ich, was war das, 2001? Da war ich 14.
Ja.
Und das war halt so die Zeit, da habe ich mir wirklich alles angeschaut und schon mitgefiebert. Und vor allem, wenn Bayern schon mal mittags um 11:30 spielt, ja. Alles mitgenommen, was geht.
Also ich kann mich auch noch aktiv daran erinnern, denn für mich war das zum einen, wie für dich eben auch, Mario, was sehr Besonderes, dass nach der Schule Fußball lief. Und an sich war auch dieser Wettbewerb mir völlig neu. Es hatte sowas Exotisches, Aufregendes. Und ich kann mich noch erinnern, dass du die ganze Zeit während des Spiels dieses Auto gesehen hast. Denn das war ja auch das Besondere an diesem Weltpokal. Ich will da jetzt nicht vorweggreifen, aber der war ja gesponsert von Toyota. Also wir sind ja in Tokio, große japanische Automarke. Und es gab eben nicht nur den Weltpokal am Ende, sondern eben auch die Karre zu gewinnen.
Ein Toyota, ja.
Ich glaube,
wer hat den dann gewonnen? Jeder Spieler?
Nee, das ist jetzt die Vorlage für Mario, aber...
Danke, ja klar.
Aber ich habe damals immer auf dieses Auto geschaut und dachte mir, wie cool, ja. Heute kriegst du bei jeder Spielshow irgendwie in der Werbung ein Auto hinterher geschmissen, aber damals war das, glaube ich, noch was Besonderes.
Vielleicht hat der Siegtorschütze, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht hat der den bekommen. Wir müssen einen Tag zurückspringen. Die Bayern kamen am Montag an. Am Dienstag, wie gesagt, das große Finale. Am Montag sind die Bayern angekommen, 11.30 Uhr Ortszeit.
Moment. Die sind einen Tag vorher erst in Japan angekommen.
Ja, so ein Bus, der braucht ein bisschen.
Das ist ja Wahnsinn.
Die sind mit Toyota darüber gefahren. Aber den im Stadion abgestellt und Hans hat gedacht, den kann man gewinnen.
Das ist ja Wahnsinn. Ein Tag
vorher. Nee, wirklich, das war das Problem. Und der Gegner, also die Boca Juniors, die sind 6 Tage vor dem Spiel angereist, die haben 2-mal am Tag trainiert, die waren da total akklimatisiert, die hatten keinen Jetlag mehr. Das war ja eine ganz andere Hausnummer. Und bei den Bayern eben, angekommen 11.30 Uhr am Tag vor dem Spiel, alle hatten Jetlag, vor allem Ottmar Hitzfeld, der hat die Pressekonferenz verpennt im Hotel. Im Hotel übrigens Four Seasons Tokyo, ihr wisst Four Seasons, vielleicht war er im Falschen im Total Landscaping, ihr wisst schon. Aber die PK hat dann jedenfalls eine halbe Stunde später anfangen müssen, weil Hitzfeld einfach geschlafen hat in seinem Hotelzimmer. Und danach hat er gesagt, ja, meine Spieler sind jung, die können sich schneller holen, nicht wie ich. Hoffentlich tritt der Jetlag nicht ausgerechnet während des Spiels auf. Hat er gesagt.
Aber das ist ja Wahnsinn, weil ich habe witzigerweise vor einer Woche einen Podcast mit Andrea Petkovic gehört, wo sie gesagt hat, dass sie, wenn sie aus Deutschland nach Australien fliegt, zum Australian Open, wenn sie in der zweiten Klasse fliegt, Sportmediziner haben ihr gesagt, zweite Klasse von Deutschland nach Australien brauchst du ungefähr nicht zweite Klasse, sondern halt Economy Class, braucht der Körper zwischen 7 und 10 Tage, um sich zu regenerieren, um dann auf höchstem Level Sport zu betreiben. Und in der First oder Business Class braucht der Körper 5 Tage.
Aber ich meine, wenn du einen Tag vorher anreist, hat das ja schon so eine Attitüde, naja, wir sind Champions-League-Sieger und was haben wir auf der anderen Seite? Der Gegner, irgendwie Südamerika, nehmen wir den wirklich ernst? Irgendwo nicht, oder? So wirkt das zumindest.
Ja, die Sache war andersrum eigentlich, dass die Südamerikaner das Spiel so wahnsinnig ernst genommen haben. Also Elba hat zum Beispiel vorher gesagt, in Südamerika ist dieses Endspiel das wichtigste Thema überhaupt. Paulo Sergio war ja damals auch bei den Bayern, der hat gesagt, in Südamerika redet man das ganze Jahr von diesem Spiel. Und das kann man jetzt wirklich über Deutschland bzw. über München hier nicht behaupten, sondern da war es eher so, ja, man muss da hinfliegen. Man will das natürlich gewinnen, damit man die Titel alle sammeln kann, aber es war jetzt gerade nicht so passend im Kalender, deswegen ist man auch erst einen Tag vorher halt da angekommen. Und wie gesagt, wir müssen jetzt mal wieder kurz zurück zum Spiel kommen. Die meisten Spieler bei den Bayern waren ja nicht dabei, beziehungsweise sehr viele waren nicht dabei, Effenberg unter anderem nicht. Wobei man da sagen muss, wir hatten ja auch schon eine Effenberg-Folge. Und es ist ja auch so gewesen, dass in diesem Jahr nach dem Champions-League-Sieg so der Stern von Stefan Effenberg beim FC Bayern so langsam am Untergehen war. Ja. Denn bis dahin in der Saison hatten die Bayern ohne Effenberg noch kein Spiel verloren, weder in der Bundesliga noch in der Champions League. Und dann kam eben der Weltpokal und ja, es ging auch ganz gut aus. Wir hören mal rein in den englischen Kommentar zum Weltpokal 2001.
Off the line, Elba, and put in by Kufor. Kufor has the final strike. Bocca kept it out. They're protesting to the referee that there was an infringement. They're on the halfway line, saying that there was something wrong with that, but the Danish referee is backing away from him and the goal is gonna stand.
Es war der große Moment von Sebi Kufor beim FC Bayern. Vielleicht erinnert ihr euch an das Tor. Das war ein richtiges Gestochere. Kann man sich schon vorstellen, wenn Sebi Kufor das entscheidende Tor schießt, dass das jetzt gerade kein Messi-Tor war, sondern der stand halt im Strafraum rum nach einer Ecke und irgendwie kam der Ball zu ihm und dann hat er ihn so halb mit dem Schienbein, halb mit dem Scherenschlag irgendwie unter die Latte reingedengelt. Also jedenfalls, Sebi Kufor steht für immer in den Geschichtsbüchern. Nicht nur, weil er immer wieder Olli Kahn mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung versehen hat, sondern auch, weil er beim FC Bayern einmal ein wahnsinnig wichtiges Tor geschossen hat. Und auch derjenige, natürlich, wir haben es alle in den Ohren, der immer wieder mal die rot-weißen Trikots gefordert hat beim FC Bayern. Ihr kennt das Lied ja wahrscheinlich, das er da gesungen hat. Aber so kam es dazu, dass der FC Bayern nach Verlängerung den Weltpokal gewonnen hat. 2001 in Tokio, damit vielleicht auch den Toyota von Hans gewonnen hat.
Absolut.
Fährt ja. Sami Kufur fährt heute noch damit rum. In Ghana, ich weiß es nicht genau.
Nee, der war ja, das ist ja das Schöne an der Geschichte, er hat dieses Auto seiner Mutter geschenkt.
Ach, ehrlich?
Ja. Ah. In Ghana. Das ist so das, was also mir tatsächlich hängen geblieben ist. Ich habe mich jetzt nicht großartig auf die Folge vorbereitet, war ja Marius' Job, aber das hat damals eben wirklich Wellen geschlagen, weil du natürlich immer du willst ja jedem Finale eine schöne Geschichte geben und dass Kufur trifft, war die eine und dass er die Karre am Ende auch noch seiner Mutter in Ghana schenkt, war die andere und ja, keine Ahnung, was es für ein Auto gewesen ist, vielleicht so ein Landcruiser, dann hat er auf jeden Fall lange Bestand.
Naja, also muss ja auch so sehen, durch München hätte er damit nicht fahren dürfen zum Training und so, ich glaube 2-1, Mario, hilf mir da, ich glaube da hatten sie noch Opel, oder?
Ne?
Ja. Also von daher, war das denn?
Das waren diese ganz klassischen roten Trikots, mit denen sie auch die Champions League gewonnen haben in dem Jahr.
War das denn, du redest jetzt, oder wir reden jetzt von 2001, du meintest ja auch, wir sind nicht so gut in die Saison gestartet und Effenbergs Stern ging so langsam unter, das war dann, Hans, ich gucke in deine Richtung, die Werder Meister, nee, das war die Dortmunder Meisterschaftssaison, so, 2-2, 2-1, 2-2.
Ist Dortmund Meister.
Genau, und Bayern, glaube ich, nur Dritter, wenn mich nicht alles täuscht. Es war Dortmund, Leverkusen, Bayern, wenn ich da das noch richtig auf dem Schirm habe. Also, ja, schon irgendwie dann witzig, dass man, also man sagt ja immer wieder, dass viele Vereine nach ihrem Champions-League-Triumph im eigenen Land so ein bisschen, ja, schwächeln, weil sie einfach einmal so das geschafft haben. Gerade bei den Bayern war es ja extrem, weil sie ja 2 Jahre vorher diesen Nackenschlag kassiert hatten im Champions-League-Finale gegen Man United. Und dann hat man es endlich geschafft. Ja, dann geht der Stern so ein bisschen runter und dann holt man nochmal den Weltpokal. Damit kann man natürlich auch, ich sag mal so eine Saison natürlich auch ein bisschen schöner rechnen, ne?
Sieht man ja auch gerade bei den Bayern aktuell, ne? Gegen Werder jetzt 1-1, also das war ja, da hast du schon gesehen, wie der Stern des Südens abschmiert.
Ich muss immer auf euer Bild gucken, das ist wunderschön. Ihr seht aus wie so ein Schattenspiel. Man sieht nur die Silhouette von euch und der redet, bewegt sich immer so schön nach vorn und nach hinten. Das ist schön. Wie ein Theaterstück bei mir hier im Wohnzimmer für mich.
Ja, und das umsonst für dich.
Ja, ja, wunderbar.
Ich bin auch Ollis Soufflöse, ja.
Was bist du? Das ist Schweinkram. So,
pass auf. Also,
genau, wir machen
das war jetzt. Gebrochen. Wir schließen hier das Thema 2001 ab, weil Bayern hat das Ding in dem Fall durch Sami Kufur gewonnen. Aber dann habe ich da einiges nachgelesen zum Weltpokal insgesamt, weil das ja bei uns in Europa nicht so ein Riesending ist. Und jetzt habe ich ein paar Sachen rausgefunden, die sind ganz interessant. Deswegen gibt's jetzt, Achtung, einen kleinen Grundkurs Weltpokal. Denn der hat schon sehr lange existiert, und zwar seit 1960. Deswegen gab es da wahnsinnig viele Ausgaben, einmal im Jahr natürlich, und es gab auch viele verschiedene Gewinner und viele verschiedene bunte Geschichten. Also es war klar, dass natürlich jedes Jahr das beste Team Südamerikas spielt gegen das beste Team Europas, also Copa Libertadores gegen entweder halt Europapokal der Landesmeister beziehungsweise später halt der Champions League. Und das erste Spiel, allein das ist schon eine gute Geschichte, das gab's noch, also viele Spiele gab's noch mit Hin- und Rückspiel am Anfang. Und die erste Ausgabe war CA Peñarol gegen Real Madrid im Juli 1960. Und es war im Estadio Centenario, genau da, wo 30 Jahre vorher das erste WM-Finale war.
Unsere allererste Folge.
Das wisst
Folge.
Ihr ja auch. Genau.
Unsere allererste Folge, Weltmeister Uruguay.
So ist das. Und da ging es Hinspiel 0-0 aus, übrigens Rückspiel 5-1 für Real. Also das sind nicht so die großen Geschichten, aber Ferenc Puskas unter anderem haben da Tore geschossen und Alfredo Di Stefano. Also diese ganz, ganz großen Legenden, aber ich wollte es eigentlich euch nur erzählen, weil das in dem Stadion war, wovon ihr in eurer ersten Folge gesprochen habt.
In das damals die 1600 Revolver nicht reingekommen sind.
Stimmt, die wurden bei der Leibesvisitation konfisziert.
Revolver ist ein gutes Stichwort, Hans, wie auf den Punkt. Wir springen ins Jahr 1968 und da gab es im Weltpokal das sogenannte Bombonera-Massaker. Wow. Das ist benannt worden nach dem Stadion von den Boca Juniors, La Bombonera. Da hat Estudiantes de la Plata gespielt gegen den AC Mailand und für Milan wiederum hat ein Argentinier gespielt namens Nestor Combin. Und der ist von den Argentiniern so übel gefoult worden, weil er ja quasi der Verräter war im Trikot der Italiener, dass er bewusstlos wurde und vom Platz getragen werden musste.
Was war das für ein Foul, Mario?
Also die haben den immer wieder mal wohl. Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe es gelesen. Es gibt da einen ganz tollen Blog namens Schweißperlen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der hat da echt eine ganz, ganz tolle Zusammenfassung geschrieben von der kompletten Weltpokalhistorie. Also wir können gar nicht über alles reden, was da steht, aber ihr könnt da natürlich gerne mal reingucken. Das ist wirklich eine gute Zusammenfassung und da habe ich das gelesen von diesem Bombonera-Massaker. Das war bis dahin auch kein Begriff, aber ich kann es mir im Prinzip vorstellen, ehrlich gesagt, was da los war. Ich war ein einziges Mal in Buenos Aires und da war ich auch in diesem Bombonera-Stadion und das ist ein absoluter Wahnsinn, wie eng dieses Stadion ist. Also wirklich, man macht sich keine Vorstellungen davon, wie dicht man in einem Stadion stehen kann. Die Gäste müssen sich umziehen, also in den Kabinen natürlich, die genau unter dem Stehplatzbereich sind der Boca Juniors Fans. Deswegen sind die Fans immer schon ein, zwei Stunden vorher da, einfach nur um zu trampeln, dass die Gegner unten drunter Schiss kriegen und nicht rauskommen wollen.
Geil.
Es ist wirklich krass. Es gibt einen, ich weiß nicht wie hoch, 4, 5, 6 Meter hohen Maschendrahtzaun hinter dem Tor. Damit die Fans nicht aufs Spielfeld stürmen jederzeit. Es ist wirklich, es war Wahnsinn. Also wie gesagt, war leider kein Spiel, als ich dort war, aber ich habe die Stadiontour mitgemacht und das war wirklich beeindruckend. Also
wir müssen wirklich doch mal eine Folge machen über Kriegspsychologie vor Anpfiff. Wenn ich jetzt an die Italiener denke, die sich damals einfach auf die gegnerische Hälfte zum Warmmachen gestellt haben. Jetzt haben wir eine ganze Stadionkonstellation, die darauf ausgerichtet ist, dass also die Gegner in der Kabine sich schon in die Hosen machen.
Ja, also Mario macht ja immer so kleine Ausflüge in die Welt des Tennis. Ich meine, man sagt ja, Tennis wird im Kopf gewonnen. Beim Fußball ist es dann halt im Großen und Ganzen nicht anders. Sport generell ist halt auch immer Psychologie und Kampf. Nicht umsonst spielt man ja immer mit diesen ganzen Kriegsmetaphern. Und also ich war auch noch nie in einem Stadion, genau wie Hans. Aber wir müssen generell mal irgendwie eine Folge hinbekommen.
Hast du gerade gesagt, du warst noch nie in einem Stadion?
In dem Stadion, meine ich, genau wie du. Und deswegen meine ich nur, dass wir, glaube ich, nochmal eine Folge hinkriegen müssen, wo wir uns wirklich um südamerikanische Stadien beziehungsweise Derbys unterhalten müssen, weil da ist so viel vor, während und nach der Spiele und am Start. Also das ist, glaube ich, sehr interessant.
Aber nur Vollständigkeit halber, Milan hat den Titel gewonnen. Das war eine kleine Genugtuung immerhin dafür, dass sie ihren Argentinier schon fast auf dem Platz umgebracht haben. Ja, wirklich, der arme Kerl, der war da wirklich, der war bewusstlos. Also das ist ja jetzt auch nicht einfach so passiert.
Also ich werde mir auf jeden Fall den Text schweißperlen.de, hast du gesagt. Ja, ne? Den werden wir natürlich auf nachholspiel.de in unsere Shownotes packen. Ich wurde zuletzt übrigens immer wieder gefragt, wo sind denn diese Shownotes, von denen ihr immer sprecht? Ich dachte eigentlich immer, dass wir Bescheid sagen, dass die auf nachholspiel.de sind. Wenn wir es nicht getan haben, die sind auf nachholspiel.de.
Da musst du mal bei Insta so eine Karte, wo du quasi so Gänge durchgehen musst, weißt du?
So ein Labyrinth?
Ja, ja. Vielleicht kommt es dann am Ende irgendwo raus. Ja,
die Infos gibt's hier.
Aber wenn wir gerade bei Brutalo-Fouls sind, mir kommt sofort der Name Ewald Lienen in den Kopf geschossen. Der harte Knochen, der ist ja damals auch so brutal gefault worden und der konnte einfach aufstehen und dann...
Ja, weil es ja keine schweren Verletzungen... Also er war ja... Nein, aber es war ja nur, sagt er ja auch selber, da werden wir übrigens auch noch eine extra Folge zu machen, natürlich, über dieses wohl das berühmteste Foul der Bundesliga-Geschichte. Er sagt ja, dass nichts im Bein verletzt wurde, sondern dass einfach nur zack, wie bei so einem Fleischer, zack, wie mit so einem Messer quasi einfach nur... die oberste Hautschicht aufgeschnitten wurde, aber es waren ja jetzt keine Muskeln kaputt. Also der hätte ja ein paar Wochen später schon wieder Fußball spielen können. Ich weiß nicht, wie es dem Argentinier vom AC Mailand ging, aber dass sie gewonnen haben, das hat Mario ja richtig gesagt, war ja schon Genugtuung genug.
Und so kommt man vom Weltpokal zu Ewald Lienen innerhalb zwei...
Ja, Sätzen. In den 70ern war Ewald Lienen nicht weit weg vom Weltpokal, würde ich behaupten.
Das stimmt. Aber das Foul war nicht im Weltpokal, oder?
Nein, das war in der Bundesliga gegen Werder.
Gegen Werder, klar.
Jo. Wir springen ins Jahr 1971, weil wir ja immer wieder in den 70ern gerne zu Hause sind. Da ist Ajax Amsterdam nicht angetreten zum Weltpokal, weil die südamerikanischen Teams, haben sie gesagt, sind zu unfair und zu aggressiv. Deswegen haben sie da nicht gespielt. Aber 1972 dann, und auch hier schließt sich wieder der kleine Nachholspielkreis, denn Johan Cruyff hat getroffen gegen Independiente und damit den Weltpokal gewonnen mit Ajax Amsterdam. Darüber hatten wir ja auch schon eine extra Folge. So, dann 1975, da wollte weder Bayern antreten, die hätten ja antreten dürfen als Europapokalsieger der Landesmeister, noch der Finalgegner, der wäre der Ersatz gewesen, Leeds United, aber die wollten auch nicht antreten, deswegen gab es da keinen Weltpokal. Und dann 1976 haben die Bayern gewonnen, das war der erste Weltpokaltitel für die Münchner gegen Cruzeiro Belo Horizonte.
Ich habe hier gerade mal die Aufstellung offen.
Von den Bayern?
Von den Bayern, genau. Und die Torschützen, klar, 1-0, brauchen wir nicht drüber reden, weiß jeder. Oder kann man sich denken, war natürlich Gerd Müller. Aber den zweiten Namen kenne ich nicht, bin ich ganz offen.
Oh, wenn er das schon so sagt. Erzähl.
Hans-Josef Kappelmann.
Kapellmann? Ja.
Jupp Mann, Kapellmann. Kapellmann.
Ja, dann kannst du ihn ja auch nicht kennen, wenn du ihn falsch liest, Pfeife.
Kenn ich aber trotzdem nicht. Also
ja, Mario, was ist willst du dich nicht hierher setzen?
Nee, komm, ist okay. Wenn Werder mal den Weltpokal gewinnt, da kennt der Hans auch alle.
Ja, okay. Mario, wir sind jetzt ja beim ersten Erfolg der Bayern. Redest du über das Jahr danach auch noch oder kann ich dazu was sagen? Über das Jahr, über den Weltpokal 77.
Du, also
ich wollte nur ganz kurz sagen, dass dieser eine Exkurs von Hans zur Abwechslung mal nicht ganz so abwegig war. Denn da stand übrigens besagter Ewald Lienen auf dem Platz. 1977 haben die Gladbacher gegen die Boca Juniors, die wir heute ja noch ein paar Mal mehr hören werden, wahrscheinlich, hat Borussia Mönchengladbach nämlich verloren und da gab es noch Hin- und Rückspiel. Und er stand einmal von Beginn an auf dem Feld im Hinspiel und im Rückspiel, als sie dann 0-3 verloren haben, wurde er erst spät eingewechselt. Aber so viel nur zur Ehrenrettung.
Habe ich natürlich gewusst, ne?
Hat er natürlich.
Wollte euch mal ein bisschen testen, auch mit Kapellmann war auch ein Test.
Ja, bestanden.
Und jetzt kommt die ganz große Quizfrage.
Oh, oh.
Das Hinspiel in dieser besagten Paarung war natürlich im Bombonera, aber wo war das Rückspiel?
Vom Bayern-Spiel?
Nee, von Gladbach gegen Boca Juniors. Es war nämlich nicht in Gladbach.
Oh, gut, ich muss sagen, ich habe gerade Wikipedia offen, ich sehe die Antwort.
Ja, okay.
Aber umso schöner, dass jetzt zwei Leute den fragenden Blick von Olli sehen dürfen. Ich gebe den Tipp. Ist gar nicht so lange her, da haben wir...
Karlsruhe.
Ja.
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 Aber hatte das noch was mit dem Dosen, mit dem Büchsenwurf zu tun? Nein.
Nee, also auch, das stand in diesem Blog-Eintrag eben und da stand, der einzige Grund dafür war, dass es das Stadion, der Wildpark eben, die beste Flutlichtanlage Deutschlands hatte.
Ach was. Ja. Guck mal, irgendwas kann jeder, sage ich immer.
muss ich mir gerade mal aufschreiben, für was ist hängen geblieben?
Ja, das ist gut, aber das ist ja krass. Okay, ist ja witzig. Und ich meine, das ist ja schon ein Stück, ne? Ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir fahren mal eben rüber nach Köln oder nach Leverkusen. Okay, Leverkusen in den 70ern noch nicht so, aber krass. Karlsruhe, Wildpark.
Habe ich bis dahin auch nicht gewusst, muss ich ehrlich zugeben. Naja.
Vor allem, dass du damals Unterschiede hattest, was das Flutlicht angeht. Heute denkst du dir Standard.
Das heißt, Gladbach mit zwei Auswärtsspielen. Da kannst du ja gar nicht gewinnen.
Kannst du nicht gewinnen, nee.
Ja, da hilft ja auch ein Evalin nicht.
Und weil ich vorhin schon mal kurz das gesagt habe, dass das für die Südamerikaner so wichtig ist, bei den Bayern zum Beispiel, also die haben gegen Belo Horizonte gespielt und beim Heimspiel der Bayern waren 22.000 Zuschauer, beim Rückspiel in Belo Horizonte waren 117.000 Zuschauer.
Das ist Wahnsinn, oder? Also ich finde das ja sowieso, wir werden ja auch, wir haben ja schon ein bisschen Club-WM besprochen, ich könnte mir vorstellen, dass wir ja gegen Ende auch nochmal den Bogen dazu kriegen. Ist auch schon interessant, dass man das die ganze Zeit am Anfang nur zwischen Europa und Südamerika gemacht hat, ne? Also, genau. Da können wir ja gerne später dann auch nochmal drüber. Und
dann spielst du auch quatschen. Dann spielst du auch noch in Asien. Das ist so.
Jetzt, also dann in den 90er, 2000er, oder 80er, 90er, 2000er, ja. Ist so skurril, ne? So nach dem Motto, ihr habt keine Mannschaft, aber dafür könnt ihr uns wenigstens das Stadion irgendwie hinstellen. Ja. Also,
ja, gut, es mag natürlich auch mit dem Sponsor zusammenhängen, aber es ist, trotzdem, ja. Schräg.
Ja, also es war genauso, ab 1980 war es dann so, dass sie gesagt haben, okay, das findet ab sofort immer in Japan statt und zwar als Toyota Cup, wie Hans vorhin schon richtig gesagt hat.
Das habe ich übrigens nicht gewusst, also ich wusste nicht, dass das Toyota Cup habe ich noch nie gehört, muss ich zugeben.
Ja, hat gut funktioniert für den Sponsor. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz günstig war, diesen Namen zu kaufen für den Weltpokal.
Ja, und
aber
für
es
21
hat sich bei Olli
Jahre,
ins Gedächtnis eingebrannt.
Ja. Tätowiert habe ich mir das mein Lieblingsverein vor 23 Jahren den Toyota Cup gewonnen hat.
Ich würde es vielleicht noch 3-4 Mal mehr sagen, dann freut sich auch Toyota. Also über.
Du hast vorhin von Land Cruiser und so gesprochen, nicht ich.
Ja, die Frage ist nach wie vor, die ich noch nicht geklärt habe, was das am Ende auch für eine Karre war und ob es die heute noch gibt in Accra, in Ghana irgendwo.
Gucken wir doch nebenbei mal, während Mario weiterredet.
Ja, ich sage nur ganz kurz was, bevor wir dann wirklich Olli gleich gut brauchen können. 1963 war es der HSV, der da gespielt hat. Kaum vorstellbar, aber der HSV war im Weltpokal gegen Grêmio, Porto Alegre, aber in der Verlängerung ging das Spiel verloren. Und jetzt machen wir einen großen Sprung ins Jahr 1997, Bühne frei für Oliver Lipinski, meine Damen und Herren. Dortmund 97 gegen Cruzeiro Belo Horizonte, der gleiche Gegner wie Bayern 1976. Ja. Also damit kannten sich die Deutschen schon aus. Und jetzt hören wir beim ZDF in die Spielzusammenfassung mal kurz rein.
Dortmund hatte die richtige Antwort. Müller auf Chapuisat und dessen Flanke verwertete Michael Zorc 1:0 in der 34. Minute. Nach dem Wechsel verlief die Partie ausgeglichen, doch gefährlicher waren die Dortmunder. Paulo Sousa mit exaktem Pass auf Heiko Herrlich, das 2:0 die Entscheidung.
Ja, Michael Zorc.
Was ist jetzt los?
Na, Michael Zorc, nein, ich gehe gerade im Kopf die ganze Zeit durch, dass es so traurig ist, dass ich, das war auch mittags, wenn mich nicht alles täuscht, das Spiel, und ich war in der Schule. Also ich war in der Schule und habe das nicht geguckt und ich muss auch zugeben, also das heißt, ich muss zugeben, logischerweise, damals war das noch nicht so mit irgendwelchen Handy-Apps oder so. Ich bin dann aus der Schule nach Hause gekommen und habe, wie man das so gemacht hat 1997 als Elfjähriger, ARD Seite 200, schnell Videotext und dann stand da, Dortmund ist Weltpokalsieger. Das finde ich schon verrückt, oder? Also ich meine, wenn du heute, ich will jetzt nicht klingen wie Opa erzählt vom Krieg, aber wenn du heute jemandem erzählst, deine Mannschaft wird Weltpokalsieger, das wird mit 1000 Push-Nachrichten zelebriert. Ja, damals war noch nicht viel mit Pushen. Man ist halt aus der Schule nach Hause gekommen und hat sich gefreut, dass Zorc und Herrlich getroffen haben. Wisst ihr, wer bei Cruzeiro im Tor stand? Dida. Ich habe Dida, also ich muss zugeben, der kam für mich erst wirklich so auf den Schirm.
Das hast du aber eben auch geklungen wie Thomas D., ne? Dida.
Ja. Nee, aber der war für mich irgendwie immer Milan-Torwart. Keine Ahnung, aber Der war dann halt Anfang, Mitte 20 und war dann bei Cruzeiro im Tor. Bei den Dortmundern, vielleicht für alle Dortmund-Fans, nicht zusammenzucken, aber Trainer Nevio Scala, der hatte ja Ottmar Hitzfeld beerbt, der dann noch ein Jahr den Sportdirektor gegeben hat, bevor er dann zu den Bayern als Trainer nochmal gegangen ist. Nevio Scala war auch nur so mittelerfolgreich bei Dortmund, aber er hat immerhin den Weltpokal gewonnen. Das ist so witzig, ne? Du erntest eigentlich nur die Früchte, die Hitzfeld gesät hat. Ja, und wenn du die Truppe anguckst, Klos, Feiersinger, Reuter, César, Heinrich, Freund, Sousa, Möller, Zorc, das sind herrlich, Chapuisat, das sind alles diese Leute, die vorher die Champions League geholt haben. Und dann hast du einfach mal den Weltpokal geholt, wobei man auch immer sagen muss, in Dortmund heute, die Champions League wird viel mehr zelebriert heute, ja, und viel höher angesehen.
Ja, das ist ja klar. Ich meine, der sportliche Wert der Champions League steht ja für sich. Ich frage mich gerade nur, also 2001 als auch 97, Mario, vielleicht weißt du es, ist das irgendwie gefeiert worden dann in Deutschland? Also gab es da so Stichwort Borsigplatz in Dortmund oder Marienplatz in München irgendeine mit Handschuhen und Mütze auf dem Kopf Feier?
Also auf dem Stadtplatz Lindenberg war mein Opa und ich. Nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das gefeiert wurde. Aber also, wahrscheinlich nicht so sehr, weil es in Europa halt einfach, wir haben es schon öfter gesagt, es nicht so ein Riesending war wie in Südamerika.
Also okay. Ich sehe hier Bilder von Dortmund-Spielern, die im Flugzeug mit dem Pokal posieren und sich freuen und feiern. Aber ich habe jetzt auf Anhieb auch keine Borsigplatz-Bilder mit Schal und Handschuhe entdecken können. Also ja, wie gesagt, es sieht sehr gut aus auf einem Wimpel und auf dem Briefkopf. Am Ende steht natürlich aber die Champions League über allem, weil du da immerhin Juventus Turin geschlagen hast.
So, die Dortmunder haben also 97 den Weltpokal gewonnen, die Bayern danach 2001, wie am Anfang schon gehört. Aber ihr habt es vorhin beide schon komplett richtig gesagt, es gab ein großes Problem an diesem Modus, und zwar: Es war so, dass zentral- und auch nordamerikanische Vereine komplett ausgeschlossen waren, genauso wie die afrikanischen und die asiatischen und die ozeanischen, obwohl die natürlich sowieso wahrscheinlich nicht dabei gewesen wären, die so gut sind, die Neuseeländer oder Australier nicht, aber trotzdem eigentlich waren sie einfach komplett ausgeschlossen, und das war nicht so ganz fair, wenn man das schon Weltpokal nennt. Und deswegen gibt's eben seit 2005 die neue, beziehungsweise so neu ist sie inzwischen nicht mehr, FIFA Club WM mit neuem Modus. Aber eins hat sie nicht geändert, denn am Ende kommt der Sieger bisher trotzdem immer aus Südamerika oder aus Europa. 12-mal Europa, 3-mal Südamerika. Klar, immerhin dürfen die anderen jetzt mitspielen und hätten theoretisch die Chance, das hatten sie vorher nicht. Aber so richtig viel hat sich am Ausgang nicht geändert. Wenn man das jetzt mit vorher vergleicht zum Weltpokal, da wurde mit dem alten Modus 43-mal gespielt. Und da war es wirklich sehr ausgeglichen. Südamerika 22 Siege, Europa 21 Siege.
Wir haben ja gerade bei Nachholspiel so ein bisschen die Pokalwochen, FA Cup vergangene Woche, jetzt Weltpokal, und die Frage muss ich jetzt nicht stellen, ob es zu viel Pokale gibt, denn da wird es sicherlich von euch beiden klare Antworten geben. Trotzdem versuche ich es mal. Gibt es einen Pokal, den ihr euch entweder zurückwünscht, oder gibt es einen Pokal, den es für euch noch nicht gibt und geben sollte?
Ich sag nachher sowieso noch was in diese Richtung, deswegen würde ich es Olli weitergeben jetzt gerade. Nicht, dass ich es vorwegnehme.
Ich fand immer den Pokal der Pokalsieger total toll. Ich weiß auch gar nicht genau, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie fand ich das immer schön, weil man da auch nochmal andere Namen gelesen hat und andere Mannschaften kennengelernt hat, und weil es auch nochmal möglich war, dass andere Vereine sich einfach was in die Vitrine stellen konnten. Es war eben nicht nur der FC Bayern, der den Landesmeister-Cup geholt hat, oder von mir aus Borussia Dortmund die Champions League oder, sondern ja, wenn jetzt, oder auch in Spanien, wenn jetzt Real, Barca, Atletico irgendwie in der Champions League rumdängeln, und dann holt sich halt Sociedad oder Bilbao holt sich den Pokal, weil die anderen Mannschaften da vielleicht ein bisschen Halbgas fahren, und dann spielen die dann im Pokal der Pokalsieger. Weiß nicht, finde ich irgendwie charmant.
Ich wollte eigentlich mal einen Pokal gründen.
Oh, weil Mario Cup?
Ja, ich hatte keinen Namen, aber ich habe mir immer gedacht als Kind, die spielen zwar immer Champions League und UEFA-Pokal, aber ich wollte immer, dass es noch einen Pokal gibt, und zwar für die Mannschaften, die ganz knapp nicht abgestiegen sind. Weil die haben sich immer so gefreut. Ja, wirklich.
Den HSV Cup,
kein Scherz. Oder was? Die haben sich immer so gefreut, als wären die Meister geworden, wenn die am letzten Spieltag geschafft haben, dass sie irgendwie noch 15. werden oder so. Und haben mir gedacht, wenn das alle in Europa, wenn die sich alle so freuen, Dann können die auch alle gegeneinander spielen.
Das ist aber eine richtig süße, ohne Scheiß, das ist eine richtig süße Idee.
Das war als Kind. Und dann habe ich natürlich gedacht, das wäre natürlich fies für alle anderen, weil die kriegen dann wahrscheinlich Fernsehgelder oder Prämien oder sonst
was. Ja, und was machst du, wenn
du 10. wirst, kriegst du gar nichts.
Genau, ich wollte gerade sagen, was machst du, wenn du 14. wirst?
Ja, ja, eben. Pech gehabt. Da, nicht qualifiziert.
Man braucht ja so fürs kommende Jahr immer so Projekte. So als Orientierung, vielleicht können wir einfach so den Nachholspiel-Cup machen und dann kommen die ganzen Lucky Loser kommen dann zu uns.
Also ich sag's so ganz ehrlich, ich habe in den letzten 5 Jahren in der Redaktion, glaube ich, keinen Satz häufiger gesagt als: In meinem nächsten Leben werde ich Sportfunktionär. Das hatte jetzt nicht immer nur sportliche Gründe, aber ich setz mich da mal an so ein Themenpapier.
Weil du anfällig bist für Bestechung oder warum?
Ja, ich bin halt ein Typ für Uhren und Autos.
Ja, ja.
Wir müssten mal aufschreiben, wer in der vergangenen Saison ganz knapp nicht abgestiegen ist in den ganzen europäischen Ligen.
Das machen wir.
Dann gucken wir mal, was das für ein brutaler Pokal wäre.
Ja, das stimmt. So,
und wir brauchen einen Namen natürlich für den Pokal.
Das war Knapp Cup.
Sehr gut. So. Aber das können wir auch outsourcen. Komm, das geben wir mal an uns.
Ja, wenn ihr zu Hause auf jeden Fall eine Idee habt, ne, ihr wisst ja, nachholspiel@gmail.com oder gerne vor allem Instagram und Twitter. Vielleicht fällt euch ja was Schlaueres ein als mir, was relativ einfach ist. Ich weiß, die Latte liegt nicht hoch, aber ihr schafft das schon.
Zurück zum Thema. 2013 gab es nämlich auch noch sowas. Wir müssen nochmal die Kurve kriegen, aber nachher, wenn ihr wollt, können wir nochmal rumspinnen, denn da gibt's ja jetzt eine neue Club-WM. Die spinnen ja eh schon rum mit der WM. Also trotzdem, 2013... Das war das Jahr des FC Bayern. Ich erinnere mich natürlich gerne daran. Ihr zwei wahrscheinlich mittelmäßig. Olli gar nicht gerne, wenn wir an Wembley denken, aber die Bayern haben
es geschafft. Ich geh kurz raus, erzähl einfach.
Sie haben das Triple gewonnen. Ich erinnere mich wirklich gern daran. Ich, wie soll ich sagen?
Also, du warst im Stadion, sag es, wie es ist.
Ja, genau. Ich war in Wembley im Stadion. Ich war auch im DFB-Pokalfinale zum Glück im Stadion, auch beim europäischen Supercup gegen Chelsea. Also in dem Jahr habe ich wirklich nichts liegen lassen und die Bayern haben die Titel alle nacheinander. Ja. Nacheinander abgeräumt. Das war wirklich ein gutes Jahr aus Bayern Sicht. Und dann war eben kurz vor Weihnachten die Club-WM in Marokko, in Marrakesch. Und das wurde dann natürlich in einem anderen Modus gespielt. Da gab es dann mehr als ein Spiel. Die Bayern sind da auch im Halbfinale eingestiegen gegen Guangzhou Evergrande aus China mit Trainer.
Evergrande jetzt,
wenn du das so sagst.
Evergrande, ja. Evergrande.
Dingsbums war da mal. Warte mal, wie heißt er denn? Luis Felipe Scolari war da, glaube ich, mal.
Aber nicht in dem Fall. Italien?
Marcello Lippi.
Ja.
Jawohl.
Nicht schlecht.
Ding, ding, ding.
War nicht auch Sasa oder Pelle? Waren die nicht auch bei Evergrande?
Nee, der war bei irgendeinem anderen.
Unsere Güterhelden.
Der war bei irgendeinem anderen. Pelle war bei irgendeinem anderen. Ich glaube, der war bei Jiangsu Suning oder so, ich weiß es nicht, diese ganzen, ist ja auch egal. Übrigens über Guangzhou Evergrande hat man immer gesagt, der FC Bayern Chinas, nur so nebenbei.
Genau. Und dann sind sie rausgeflogen gegen den FC Bayern Europas.
Gegen das Original.
Im Finale hat dann Bayern gespielt gegen das Überraschungsteam Raja Casablanca, also die
Heimmannschaft
sozusagen.
Toll.
Das war echt überraschend, die haben gewonnen. Die haben nämlich in der ersten Runde schon spielen müssen und so weiter. Die haben ganz, ganz früh anfangen müssen. Gegen Auckland, gegen Monterrey und im Halbfinale gewonnen gegen den großen Favoriten Atlético Mineiro aus Brasilien. Und schwuppdiwupp war Raja Casablanca zu Hause in Marokko im Finale. Und jetzt hören wir mal rein in dieses Spiel. Die Stimmung war natürlich toll. Da waren wirklich viele, viele Fans im Stadion. Das war komplett ausverkauft. Und jetzt hören wir mal rein. Die Bayern haben 2-0 gewonnen. Das waren die Tore.
What can they do from this first corner? It's headed down in there. Dante puts it into the net and scores. Dante, brought into the team by Guardiola, has paid off immediately. Dante down the touchline. They've got 4 in a line across here. More problems. Alaba checks. He's already had one cleared off the line. Is this number 2? It was so, so easy for Thiago. Bayern Munich are on their way to lifting the Club World Cup for the first time in their history.
For the first time in the history. Und das war's dann am Ende auch, denn bei dem 2-0 ist geblieben und die Bayern sind FIFA-Club-Weltmeister geworden.
War das der erste Titel von Guardiola bei den Bayern? Ich überlege gerade.
Jetzt muss ich kurz überlegen, weil als er kam, gab es ja in dem Fall auch schon den deutschen Supercup gegen Dortmund.
Und wahrscheinlich auch den europäischen Supercup, oder?
Ja, genau. Das war der Prag, was ich meinte, Prag, gegen Chelsea. Ne? Da, genau, ja, ja, richtig. Da, das, richtig, genau. Javi Martinez hat da das entscheidende Tor geschossen.
Und das war dann schon der erste, ich glaube, es war der erste Titel von Guardiola bei den Bayern, dieser
europäische Supercup.
Ich finde das übrigens sehr interessant, wie viel wir heute so on the fly recherchieren. Immer wieder mal so, oh komm, ich gebe das mal ein hier.
Naja, man kann auch einfach sagen, schlecht vorbereitet. Aber man kann auch sagen, on the fly recherchieren, Hans. Also du kannst es gerne so ausdrücken, wie du willst. Und übrigens, Mario, ich muss dich enttäuschen, 2013 hat Dortmund 4-2 gegen Bayern im Supercup gewonnen. Ja. Also ein paar Krümel habt ihr uns auch noch übrig gelassen.
Also hat Guardiola das erste Finale mit den Bayern verloren, ist das richtig?
Ich weiß, ich gucke jetzt nicht nochmal extra nach, welches Spiel früher war. Ob jetzt Prag oder das Spiel gegen Dortmund.
Ja, Prag war Ende August. Ich glaube, der Supercup war vorher.
Okay. Ja, dann hat euer Superheld federn lassen müssen. Das stimmt.
Also wir haben jetzt vorhin ja schon ein paar Mal drüber geredet, wie, für wen jetzt der Weltpokal eigentlich wichtig ist und auch wie die Stimmung dort ist und so weiter. Jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, ich kann mich doch erinnern, da gibt's doch einen, der war da bei dem Turnier, bei der FIFA Club WM in Marokko und das war unser ehemaliger Kollege Simon Köpfer natürlich. Damals war er für Sky da, inzwischen moderiert er ja auch für FC Bayern TV Live und jetzt haben wir gerade vorhin, quasi während der Aufzeichnung schon, eine Sprachnachricht von ihm bekommen, wie es da war und die hören wir uns jetzt doch gemeinsam mal an.
2013 erinnere ich mich sehr, sehr gut noch daran, auch wenn es jetzt schon 7 Jahre her ist, weil ich sehr positiv überrascht war von dieser ganzen Veranstaltung. Klar, es gab Widrigkeiten. Marokko war beim besten Willen nicht ausgelegt für solch eine Veranstaltung mit Internet und Co. Infrastruktur, Katastrophe. Die Stadien standen nicht wirklich. Das war ja damals auch alles so ein bisschen ausgerichtet auf vermeintliche WM, die dann nicht dorthin vergeben wurde. Und so war ganz viel Baustelle. Aber von den Emotionen her und vom Turnier her war es tatsächlich überragend, weil die Marokkaner insgesamt eben Raja Casablanca als eine Nationalmannschaft, also im wahrsten Sinne des Wortes Club WM angesehen haben und alle komplett abgegangen sind. Ich weiß noch, dass ich eine Schalte machen sollte, beziehungsweise eine Aufzeichnung, stand da in den Straßen und es war einfach nicht möglich. Die sind komplett ausgeflippt, haben uns alles aus der Hand gerissen, haben selber dann gedreht mit der Kamera, weil sie völlig in Ekstase waren und ähnlich ging es logischerweise der Mannschaft. Insgesamt habe ich tolle Erinnerungen daran, sowohl emotional als auch sportlich. Auch wenn in Marokko es, wie gesagt, nicht wirklich dafür gemacht war, solch ein Turnier zu veranstalten. Aber es hat richtig Spaß gemacht, damals kurz vor Weihnachten. Und ich war richtig happy, dass ich da dabei sein konnte.
Ja, schön, dass wir jetzt auch endlich mal Simon hier begrüßen durften. Herzlichen Dank. Aber ich kann mich erinnern, dass Simon, glaube ich, damals auch so einen Ulk-Aufsager mit einem Kamel gemacht hat.
Ja, den muss. Aber sorry, das ist halt auch so Fußballjournalismus 101, wenn du so musst du halt machen. Wenn du in New York bist, machst du einen Aufsager vor der Freiheitsstatue und er ist jetzt da. Ja, lass mich in die Wüste, ich brauche ein Kamel.
Oder er ist, glaube ich, sogar auf einem Kamel geritten, wie auch immer.
Übrigens, für die Bayern war der Titel dann auch wichtiger, als man vielleicht denken mag. Vor allem natürlich für die stolzen Münchner oder auch für den stolzesten Menschen vom Tegernsee.
Ich bin ganz sicher, dass mit dieser Leidenschaft, mit dieser Kameradschaft, mit diesem Spaß, den ihr habt, den ihr vermittelt, den ihr uns vermittelt, den ihr aber auch den vielen, vielen Fans vermittelt, habt ihr wahnsinnigen Beitrag geleistet, dass dieser Verein zu Recht ganz oben steht. Wir sind im Moment der beste Verein der Welt.
Devot und demütig wie eh und je. Aber klar, du hast die Champions League gewonnen, du hast den Weltpokal gewonnen, fußballerisch mit einem sehr, sehr interessanten und guten Trainer. Ist ja klar, dass Uli Hoeneß da dann so stolz ist und so das Ganze auch nach außen trägt. Wobei ich das ja immer so ein bisschen, ja, gefühlt ist dann immer die Mannschaft, die gerade die Champions League gewinnt, die beste Mannschaft der Welt. Ich finde das immer so, dieses Ranglisten-Ding immer so ein bisschen, so ein bisschen egal.
Ja.
Am Ende ist es sowieso scheißegal, wenn du den Pokal, wenn Dortmund das Champions League-Finale gewinnt, was jetzt über weite Stellen auch nicht ganz so unverdient gewesen wäre, ja, dann ist ja Dortmund auch nicht auf einmal die beste Mannschaft der Welt, nur weil sie die Champions League gewonnen haben. Also das ist, ja, egal, ich,
Der Schachel sitzt tief.
Ja, immer noch. Diese Chance von Blaschikowski da nach 20 Minuten. Egal. Ach, hey. Entschuldigung. Wo waren wir? Weltpokal.
Ja, Hans hat ja vorhin schon gefragt und da habe ich die Antwort an Olli weitergegeben und zwar aus diesem Grund, denn es gibt ja jetzt vielleicht demnächst ein neues Turnier. Es hätte 2021 schon stattfinden sollen zum ersten Mal. Das wird jetzt nicht passieren, weil das auch wegen Corona verschoben wurde. Aber das ist eben diese neue Club-WM. In China soll die sein. Natürlich. Mit 24 Mannschaften. Mhm. Also eine Art ja Weltmeisterschaft mit Clubmannschaften. Es ist der Plan, dass 8 Dreiergruppen ausgelost werden, von denen die jeweils ersten 8 Mannschaften das Viertelfinale erreichen. Startplätze sind auch schon mehr oder weniger vergeben worden. Die UEFA kriegt 8 Plätze. Südamerika soll 6 Plätze kriegen, Afrika 3, Nord- und Mittelamerika auch 3 und Asien und Ozeanien insgesamt auch 3. Das sind dann 23 und den letzten Platz bekommt der Meister der chinesischen Liga, weil dort das Turnier stattfindet. So, das klingt ja erstmal nach einer FIFA-Idee, um viel Geld zu verdienen, ist es mit Sicherheit auch. Aber wenn ich so ganz, ganz ehrlich bin, ich weiß, die gewöhnlichen Fußballromantiker, die würden mir jetzt am liebsten den Hals umdrehen, aber ich finde das Turnier ziemlich cool. Wenn ich mich zurückerinnere an diesen Sommer, als es die Champions League im Turnierformat gab, und jeder vor dem Fernseher gesessen ist und gesagt hat, Mensch, das war ein echt cooles Turnier. Und ich meine, das ist nicht aus Bayern Sicht, weil die den Titel gewonnen haben, sondern einfach, weil es wirklich cool war, eine Art WM zu haben mit den besten Spielern der Welt, aber in Vereinsmannschaften. Gerade jetzt, wo ich merke, dass viele Leute eh nicht mehr so richtig mit der Nationalmannschaft mitfiebern können oder wollen. Das Turnier an sich ist doch eigentlich ganz cool, oder? So als Turnierformat in ein paar Wochen die besten Vereinsmannschaften der Welt. Oder sehe ich das jetzt völlig falsch?
Nee, finde ich nicht. Also gerade unter dem Aspekt, dass du bei der einen, sagen wir mal, bei dem einen Aufmerksamkeitskonstrukt, sprich Nationalmannschaft, irgendwo ein bisschen was wegnimmst oder weggenommen hast in den letzten Jahren, ist es schon sinnvoll, vielleicht so ein bisschen gegenzusteuern. Und tatsächlich fand ich auch das Champions-League-Turnier, es hatte eine gewisse Spannung, obwohl wir keine Zuschauer hatten und so gesehen ja auch dadurch keine wirkliche WM- oder Turnieratmosphäre, denn wir wissen ja alle, das Turnier ist ja vor allem das, was wir dann auch fernab der Stadien erleben mit unterschiedlichen Nationalitäten und Fanfesten. Aber dann bin ich wieder bei meinem Appell an die Verantwortlichen, da nimmt irgendein Pokal weg. Also wenn du am Ende so ein Mega-Ding hast, dann müssen wir uns irgendwas sparen. Lass uns die Nations League einstampfen. Also irgendwas musst du auch zur Entlastung der Spieler musst du, glaube ich, dann.
Das stimmt schon. Ich finde, da hast du recht. Das Problem ist, glaube ich, wenn man die Nations League wegnimmt, nimmt man der Nationalmannschaft was weg und macht dafür ein Clubturnier mehr. Das funktioniert nicht. Ich meinte jetzt auch gar nicht, was da irgendwie die ganzen Turniere betrifft, was man wegmachen muss, was man im Kalender ändern muss, sondern einfach nur das Turnier an sich, der Modus gefällt mir.
Das Turnier an sich absolut. Also da bin ich ganz deiner Meinung, denn ich hatte mir hier aufgeschrieben, als wir am Anfang noch über den Weltpokal gesprochen haben, dass ich es halt auch irgendwie unfair finde, habe ich ja auch gesagt, immer nur Europa und Südamerika. Das wurde dann durch die Club-WM so ein bisschen geändert oder gelöst. Ja, ich habe halt so ein bisschen Angst, dass das jetzt dann, ich meine, wir reden immerhin über die FIFA, dass das noch weiter aufgeblasen wird. Jetzt sind es, glaube ich, 24.
Das sind's auf jeden Fall.
Ja, guck mal, wir reden jetzt von 24 Mannschaften. A, hätten es auch 12 getan oder 16 oder so und B werden aus 24 auch ganz schnell dann 32.
Ich glaube, abschließend nochmal aus Sicht der Fans, deshalb war auch das Champions-League-Turnier so erfolgreich, weil wir natürlich keine Europameisterschaft hatten und irgendwo ist ja immer so eine Sehnsucht gegeben bei jedem Fußballfan, ob Hardcore-Fan oder weniger, dass du einmal so ein spannungsgeladenes Turnier hast.
Und K.O.-Spiele im Sommer.
Genau, K.O.-Spiele im Sommer. Deshalb vielleicht einfach gucken, dass man einmal im Jahr so ein Ding hat und dann anpassungsfähig ist. Also andere Dinge dann weniger macht oder weiß ich nicht, vielleicht dann auch weniger Werbeturniere im Vorfeld. Aber nee, Telekom Cup und Erdinger Cup, super.
Hans hat die Sponsoren im Hinterkopf.
Also ihr habt natürlich völlig recht, das Turnier ist zu viel und überhaupt, ich meine einfach nur, dass es cool wäre, wenn ich denke, wer da alles mitspielen würde. Das könnte durchaus Spaß machen, dazu zu schauen. Der Plan Europas war, dass die Champions League-Sieger 2018, 19, 20 und 21 dabei sind. Das wäre Real, Liverpool, Bayern und halt wer auch immer nächstes Jahr dann gewinnt. Und dann noch die besten Clubs der UEFA-Rankings der Vereinsmannschaften. Also das wären schon mal 8 gute Mannschaften. Könnte durchaus, finde ich, buntes Turnier werden, aber natürlich ist es viel zu viel und es geht am Ende wieder nur um die Kohle. Das ZDF hat mal berichtet, dass es 50 Millionen Dollar Antrittsgeld geben soll pro Mannschaft und der Sieger soll 115 Millionen Dollar kriegen. Also wow. Natürlich ist das alles völliger Quatsch und das regt mich auch auf, wenn ich es lese, aber irgendwie der Modus an sich, so als wenn es angenommen wird von den Mannschaften, den fände ich ganz cool. Naja.
Ja, das stimmt schon. Aber am Ende, das hast du jetzt gerade richtig gesagt, geht's halt um die Kohle.
Ja,
also eben. Das machen wir uns auch nichts vor. Das ist ja, genau wie mit dieser neuen europäischen Super League, die es dann über kurz oder lang geben wird, gehe ich mal jetzt von aus. Da geht's dann halt auch, Romantik ist schön, aber Romantik füllt eben nicht das Festgeldkonto und lässt sich eben nicht an Real Madrid vorbeiziehen, um jetzt mal aus der Warte des FC Bayern beispielsweise zu sprechen. Von daher, ja, es gibt halt immer verschiedene Blickwinkel des Fußballromantikers, des einfachen Fans, der einfach nur auf dem Sofa sitzt und sagt, ich will jetzt schöne Spiele sehen, kostet es, was es wolle, im wahrsten Sinne. Ja, und am Ende wird jeder irgendwie Kompromisse eingehen müssen, so ist es.
Nachdem es dieses Jahr keinen Weltpokal gibt, können wir jetzt nicht mehr weiterreden. Schade.
Mario, du hast dich jetzt vorbereitet und hast natürlich so ein bisschen Weltpokalluft geschnuppert. Gab es irgendeine Anekdote oder irgendwas, was du, ja, ich sag mal, gelernt hast, was du mitgenommen hast?
Also als Anekdote hat mir das Bombonera-Massaker gut gefallen, weil das einfach
so eine Geschichte Name.
Ist. Ja, weil das so eine Geschichte ist, von der ich bisher noch nie gehört habe. Und was ich nicht wusste, ist, dass der Weltpokal in Südamerika so extrem wichtig ist, dass da wirklich hunderttausende Zuschauer ins Stadion pilgern, während das hier in Europa eher so stiefmütterlich behandelt wird. Das war mir echt nicht bewusst, aber ja, finde ich ganz cool, dass die sich so darüber freuen.
Ich glaube, dass es für die Südamerikaner besonders reizvoll ist, gegen die europäischen Champions-League-Sieger zu spielen, weil du natürlich diese David gegen Goliath Attitüde hast und am Ende wahrscheinlich deshalb auch dann in Südamerika die Straßen, die Bars, die Stadien deutlich voller sind als in Europa.
Ja, vor allem die europäischen Mannschaften sind ja ganz oft auch die, die die besten Talente Südamerikas wegkaufen. Genau das, was Hans sagt, dass man dann ja einfach sagt, ihr habt das Geld und wir haben die tollen Spieler und mit denen besiegen wir euch jetzt, also mit euren eigenen Waffen sozusagen. Also das ist, ja, das war auch einer meiner Lerneffekte, dass das Ding in Südamerika, Argentinien, Uruguay, Brasilien einfach einen viel größeren, viel höheren Wert und Stellenwert hat als hier. Also ich würde den hinter jeder Meisterschaft, hinter jedem Pokalsieg einordnen, muss ich zugeben.
Ja, klar.
Obwohl es ja theoretisch eine Riesennummer ist, ne? Ist ja halt weltweites Interesse, aber für mich selber, muss ich zugeben, hat das so gar keine
Also bei Bedeutung. Mir war es 2001 wichtiger als 2013 zum Beispiel. Das war
das
einfach,
witzig, ja.
Ich war einfach als Kind halt, da war ich einfach Bayern-Fan, egal gegen wen die gespielt haben und dann habe ich ja. Vielleicht war das auch gutes Marketing damals, dass es halt hieß, dann ist man wirklich die beste Mannschaft der Welt und dann freut man sich als Kind, aber 2013, das war, ja, war nett, dass sie das gewonnen haben, aber nicht zu vergleichen mit Champions League, mit auch DFB-Pokal-Meisterschaft. Ich glaube, selbst der europäische Supercup war irgendwie wertvoller, weil er halt gegen Chelsea war und nicht gegen Raja Casablanca, ohne denen zu nahe treten zu wollen.
Wie ist denn eure Meinung zum Weltpokal? Also, ich meine jetzt euch zu Hause. Wir haben jetzt gerade gesagt, was wir davon halten. Auf der einen Seite klar die Kohle, auf der anderen Seite geht es natürlich auch immer um die Spieler, um zu viel Belastung und so weiter und so weiter. Sagt uns gerne eure Meinung. Vielleicht habt ihr ja irgendwie das Ganze sogar im Stadion erlebt, was weiß ich, gerade Auslandssemester in Tokio gehabt oder so.
Ich möchte hinten raus noch, damit die Geschichte abgeschlossen ist, wir haben ja vielleicht auch überlegt, ob wir die Folge ein Auto für Mama nennen, denn Sami Kufu hat den Toyota, den er damals 2001 als Siegtorschütze mit nach Hause nehmen durfte, direkt nach Ghana weitergeschickt zu seiner lieben Mama. Die ist im Jahr 2017 verstorben. Und man kann natürlich nur hoffen, dass sie noch viel Freude an diesem Auto hatte. Und ja, liebe Grüße an Sami Kufur. Auf jeden Fall eine dieser vielen Geschichten im Fußball, die bei mir besonders hängen bleiben.
Ich hoffe, ihr habt ein schönes erstes Adventswochenende. Und in diesem Sinne,
Hände von der Kerze und
Hände von der Kerze. Passt auf euch auf, haltet Abstand nicht nur von der Kerze, sondern auch voneinander, soweit es geht. Bis nächste Woche.
Bis Tschüss. Nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh.
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.